ARD.
Willkommen, hallo zu einer neuen Podcast-Folge. Die könnt ihr euch wie immer auch in der ARD-Audiothek anhören. Wir sprechen jetzt gleich über einen echten Kriminalfall. Aber in dieser Folge heute läuft das ein bisschen anders als sonst.
5 Minuten vor dem Tod. Der Das Ding Kriminal-Podcast mit Luisa und Jost.
Folge 105. 3 Jahre nach dem Messerangriff.
Wir fangen heute in dieser Podcast-Folge ein bisschen anders an als sonst, und zwar mit einem kurzen Rückblick auf eine unserer älteren Folgen. Die, die uns schon ein bisschen länger hören, kennen den Fall vielleicht. Es geht um die Folge 49, die Frau mit dem Messer. Die Folge ist aus dem Jahr 2021 und da geht es um eine Tat, die am 11. März 2021 passiert ist. Da wurde eine Frau in einer Stadtbahn in Stuttgart von einer fremden Frau mit einem Messer angegriffen. Wir haben dieses Opfer damals in dem Fall für die Folge Kerstin genannt und ihren Namen geändert. Jetzt ist es so, wir arbeiten für diesen Podcast hauptsächlich mit Gerichtsurteilen. Und da steht natürlich oft die Perspektive des Täters im Vordergrund. Das heißt nicht, dass es darum nur geht. Die betroffenen Menschen einer Straftat spielen auch eine Rolle. Aber vordergründig geht es um die Angeklagten und wie es dazu kommen konnte. In Folge 49 haben wir damals auch mit einer Mitarbeiterin des Weißen Rings über die Opferhilfe der Organisation geredet, um auch die andere Perspektive zu zeigen.
Die Perspektive von Menschen, die die Verbrechen über die True Crime Podcasts berichten, überlebt haben, kommt aber tatsächlich oft zu kurz. Damit hat sich auch der Weiße Ring selbst beschäftigt und 2023 eine Recherche zum Thema True Crime veröffentlicht. Der Weiße Ring, das ist eine Hilfsorganisation für Menschen, die Opfer von Kriminalität geworden sind. In dieser Recherche, da wurde unter anderem kritisiert, dass die Perspektive der Opfer in True-Crime-Formaten oft keine Rolle spielen würde. Nachdem die Recherche veröffentlicht wurde, hat uns jemand auf Instagram geschrieben. Die Frau, die uns angeschrieben hat, das ist Kerstin aus Folge 49. Kerstin heißt eigentlich Frau Lauer. Sie möchte gerne mit uns reden, auch über ihre Perspektive und wie gut ihr nach dieser Tat geholfen wurde. Das machen wir natürlich und Frau Lauer ist dafür jetzt auch schon hier bei mir im Studio. Hallo Frau Lauer.
Hallo Frau Bleich.
Wie geht's Ihnen denn jetzt heute, knapp 3 Jahre nach der Tat?
Grundsätzlich geht's mir gut, würde ich sagen. Ich habe soweit körperlich ziemlich gut überstanden alles, keine bleibenden Schäden, außer ein paar Narben, Gott sei Dank, die man auch nicht so sieht, da habe ich echt Glück gehabt. Psychisch geht es mir mal so, überwiegend geht es mir tatsächlich gut, ich habe es gut verkraftet und überwunden, aber tatsächlich vergeht halt auch kein Tag, wo ich jetzt zum Beispiel nicht an die Tat denke, also es ist schon immer wieder präsent bei mir.
Und wie ist es jetzt für Sie, darüber zu sprechen?
Das ist eigentlich ganz gut, weil ich von Anfang an immer gleich drüber, also gleich offen gesprochen habe drüber oder über meine Gefühle oder was ich empfunden habe. Und also ich habe nichts in mich reingefressen, sondern ich konnte halt gleich drüber reden. Und das war, glaube ich, auch ganz gut, dass ich das gemacht habe und gesprochen habe einfach, ja.
Wir werden da sicher später auch noch auf diese Thematik ganz intensiv zurückkommen. Jetzt erstmal zurück zu dieser Tat, die ist am 11. März passiert. Das war ja erstmal in Anführungszeichen ein ganz normaler Donnerstag. Was hatten Sie vor an dem Tag?
Ja, genau, es war ein total normaler Tag. Ich war erst auf der Arbeit, bin dann in die Stadt gefahren, da habe ich einen Physiotherapie-Termin gehabt. War danach, weil es halt geschickt, donnerstags Wochenmarkt in Stuttgart, bin ich halt noch auf dem Markt, habe noch ein paar Frühlingsblumen gekauft und bin dann so gegen 9:30 in die Stadtbahn gestiegen, um einfach wieder ins Büro zu fahren. Genau, ganz normal und morgens 9:30, man macht sich da nicht so viele, eigentlich gar keine Gedanken, dass irgendwas passiert. Waren ein paar Leute in der Bahn, nicht überfüllt. Ich habe mich noch gefreut, dass ich einen Fensterplatz gefunden habe, beziehungsweise gar kein Problem war, den Platz zu finden und ja, war einfach ein total normaler Tag, genau.
Und wie war dann die Ja, wie war dann die Situation in der Bahn für Sie erstmal? Also Sie haben gesagt, Sie hatten einen Fensterplatz und dann haben Sie vielleicht Musik gehört oder gelesen.
Na, tatsächlich, ich habe meine Fitnessuhr geguckt, wie viele Schritte ich gemacht habe und halt ins Handy, wie es halt alle so machen. Genau, und war da irgendwie drin vertieft und die Täterin, die kam ja von hinten. Das heißt, ich habe ja die gar nicht gesehen, gar keine, ja, die war halt einfach da und auf einmal ging es dann los mit ihrem Angriff und ja. Genau.
Also bis dahin war das eine alltägliche Situation für Sie und dann ist das gekippt und plötzlich kam da jemand aus dem Nichts.
Genau, von hinten. Ich saß halt und auf einmal merkte ich einen Schlag auf den Kopf und dachte mir noch, was ist jetzt los? Ist ja dann, man denkt ja nicht erstmal, dass es ein Angriff ist oder so. Man denkt, irgendjemand aus Versehen gerempelt mit dem Rucksack oder weil ich bin außen gesessen. Und auf einmal ging das immer weiter und hat halt jemand, eine Frau, geschrien wie wild. Ich hätte ihr Kind getötet, ich bin schuld an allen möglichen Dingen. Und Gott hat sie geschickt und sie muss mich jetzt töten, weil ich ihr Kind weggenommen habe und ich sei das Böse. Und dann habe ich schon gemerkt, dass es kam halt immer mehr Schläge und dann kam halt auch das Blut, weil sie hat mich dann gleich mit dem Küchenmesser am Kopf getroffen und die Haut, also es blutet dann halt einfach und ich denke noch, was ist jetzt los? Und dann habe ich auch realisiert, was da gerade passiert und was die eigentlich macht, die Frau. Und dann habe ich einen gewissen Blackout gehabt. Kein Gewissen, ich hatte einen Blackout. Das Nächste, was ich weiß, ist dann, ich habe wohl meine Arme hoch getan zum Abwehren. Und das Nächste, was ich so bewusst weiß, ist, dass ich dann auf dem Boden gesessen bin, an dem Vierersessel, also Viererplatz, und ich war da allein in dem Vierer. Bin auf dem Boden gesessen und die hat immer noch zugestochen und hat geschrien wie wild. Und irgendwie mein Gehirn hat mir schon gesagt, irgendwas stimmt mit der Frau nicht, die ist verrückt, das normal ist das nicht. Und dann weiß ich wieder nichts. Und das Nächste, was ich dann wiederum bewusster gesehen habe, da stand die Bahn dann schon am Löwentor, wo dann die Polizei und alle kamen. Da ist ein junger Mann, die mit noch einem anderen jungen Mann die Frau, also mit wirklicher körperlicher Gewalt am Boden gedrückt haben und festgehalten haben und dass die immer noch geschrien hat. Und dann kam aber schon, dann war wieder eine Weile nichts. Und dann, was dann wieder war, da war schon eine junge Polizistin bei mir und hat mir geholfen, irgendwie mit ein paar Tempotaschentüchern irgendwie das viele Blut, wo ich habe halt viel geblutet, überall zu stillen. Und ein Fahrgast, eine andere junge Frau hat mir ein Wasser gegeben. Das ist so, was ich noch im Kopf weiß. Und das, was ich noch hauptsächlich weiß, ist so der Gedanke, also lieber Gott, ich sterbe gern überall, aber jetzt nicht unbedingt in der U7 auf dem versifften Boden. Das ist mir noch total, das wäre für mich, ja, in dem Moment völliger Quatschgedanke, aber in dem Moment wollte ich da einfach nicht auf diesem Boden in der Stadtbahn sterben. Und ja.
Sie haben gesagt, Sie dachten, die Frau sei verrückt. War das so der einzige Gedanke oder hatten Sie dann auch direkt Angst? Weil Sie haben ja dann schon wahrscheinlich Schmerzen gehabt durch den Angriff.
Also Schmerzen tatsächlich keine. Irgendwie, das hat mir dann auch der Psychologe erklärt, in so einer extremen Situation, der Körper schüttet wohl Adrenalin aus und das Gehirn macht, ich sage immer, es macht zu, man hat in dem Moment dann keine, man kann nichts empfinden. Also Schmerzen hatte ich tatsächlich dann auch schon im Krankenwagen dann irgendwie, wo man so ein bisschen, jetzt bin ich sicher, jetzt passiert mir theoretisch nichts mehr. Also ich hatte wirklich Angst zu sterben, ja. Auch wenn man nicht viel mitkriegt, aber irgendwie diese Urangst und dann halt der Gedanke, jetzt, wo ich dann vor allem realisiert habe, dieses viele Blut. Und man weiß ja, man hat ja so und so viel Liter Blut im Körper und wenn irgendwie ein Teil fehlt, dann kann es kritisch werden. Und dann hatte ich tatsächlich richtig Angst zu sterben. Wie gesagt, und dann kam dieser blöde Gedanke, aber nicht in der U7, auf dem Weg zur Arbeit. Ja. Ja, aber die Angst war schon da, ja.
Wir haben jetzt gerade schon von einer jungen Frau gehört, die Wasser gereicht hat. Aber das, was bei Ihnen passiert ist, was es Ganze ja auch ein bisschen besonders macht, ist, dass wir hier auch wirklich über einen enormen Fall von Zivilcourage reden.
Oh ja, ne? Absolut, absolut. Wenn, das waren ja zwei junge Männer, vor allem ein junger Mann hat mir sehr geholfen. Ich denke, der hat mir auch das Leben gerettet. Wenn der nicht so vehement die Frau von mir tatsächlich weggetreten hätte, dann wäre ich jetzt tot. Also, weil die hätte ja weitergemacht. Die war ja so in Rage und hätte der junge Mann da das nicht mehr oder weniger durch Zufall mitbekommen, der sich da um Hilfe ruft, weil er hatte halt iPods und hat Musik gehört wohl und war dann irgendwie irritiert, weil doch was zu ihm vorgedrungen war, weil ich ja dann um Hilfe gerufen hatte. Und dann hat er einfach gleich reagiert und hätte er nicht reagiert und diese, ja, Zivilcourage gezeigt einfach und hätte nicht die noch andere Fahrgäste, also diesen anderen jungen Mann animiert, mit zu unterstützen und ihm dann zu helfen, ja, dann würde ich nicht mehr leben, ja.
Und wir hatten ja hier eine Situation, also eine psychisch kranke Frau mit einem Messer und dieser junge Mann und dann noch später auch der zweite junge Mann, die ja selbst aber sich gar nicht groß verteidigen konnten, keine Waffen hatten, sondern nur durch einfache körperliche Gewalt, durch Fußtritte da interveniert haben, richtig?
Genau. Also der eine, ich sag halt immer der Haupthelfer, klingt jetzt doof, aber der halt, also die meiste Hilfe geleistet hat, der hat wohl ein paar Jahre Kampfsport gemacht. Und ich denke, das war dann seine Waffe, um da zu helfen. Und klingt jetzt vielleicht auch brutal, aber diese Frau in ihrer Ausnahmesituation hätten wir jetzt nicht sagen können, ach, jetzt geh mal zur Seite und jetzt lass doch die Frau in Ruhe. Nee, ich glaube, da war das einzige legitime Mittel auch mit entsprechenden körperlichen Einsatz da Hilfe zu geben und zu leisten. Und ich glaube, er hatte aber auch nicht selber gerade gleich realisiert, dass es ja für ihn auch eine Gefahr war. Letztendlich, weil ein Messer ist einfach eine Waffe, die ja ganz schnell ja auch den Helfenden ja treffen kann und verletzen kann. Und ich glaube, in dem Moment hat er gar nicht dran gedacht, dass es sich selber ja auch in Gefahr bringt. Vielleicht, weil er sehr groß ist und einfach dieses Sportliche und es ist Kampfsport konnte. Vielleicht hat ihn das auch motiviert oder halt den Mut gegeben, zu helfen letztendlich, ja.
Aber er hat im Nachhinein oder vor Gericht nicht gesagt, woher das kam. Also wahrscheinlich ist es ja auch einfach so eine Reflexhandlung irgendwo.
Ich glaube, er hat es nicht erwähnt. Er hatte dann zu mir, wir haben uns auch getroffen, privat. Und hat er schon auch gesagt, ja, es war irgendwie, er hat es ja gesehen und dann muss er ja was tun und dann muss er ja helfen. Und ich finde halt diese Einstellung, wenn ich was Ungerechtes sehe und dann zu helfen, Erziehung oder Einstellung oder Gene, keine Ahnung, auf jeden Fall hat er viel Gutes davon mitbekommen und hat da echt viel, für mich viel, viel Gutes getan, ja.
Haben Sie heute auch noch Kontakt zu dem Helfer?
Ein bisschen, zu seinem Geburtstag und zu Weihnachten. Am Anfang hatten wir mehr Austausch, aber ich glaube, das ist auch normal, dass sich das so ein bisschen auseinanderdividiert. Er hat ja sein Leben und ich meins und aber so Weihnachten und Geburtstag ist immer wieder mal Kontakt da. Mit seiner Mutter witzigerweise ein bisschen mehr.
Ah, ist wahrscheinlich dann auch näher am Alter.
Ja, genau.
Ja. Aber das heißt, Sie haben auch nach der Tat aktiv Kontakt gesucht mit ihm.
Ja, ich war 2 Tage im Krankenhaus genau und habe dann da bei der Polizei dann angerufen, wo ich dann daheim war und gefragt, ob ich die Telefonnummer bekommen könnte. Und da haben die aber erst natürlich bei ihm rückfragen müssen, ob er das überhaupt will, ist ja klar. Also bei beiden Helfenden. Und genau, dann habe ich die Handynummern bekommen und habe halt angerufen. Ja.
Und wenn wir jetzt nochmal zurückkommen zu der Zeit nach dem Angriff. Also Sie sind ja dann direkt ins Krankenhaus gekommen. Und wie ging es dann da für Sie weiter?
Die Notaufnahme, dann war wohl nochmal sehr kritisch, dass ich in den Schockraum musste, weil ich tatsächlich sehr viel Blut verloren hatte. Und eine von der Hauptschlagart, das ist eine Nebenarterie, war halt verletzt und die hat halt weiter geblutet und deswegen gab es dann so einen Kreislaufkollaps und ich habe ziemlich viel Blutkonserven gebraucht dann und bin dann halt ganz normal auf Intensiv und dann auf normale Station und dann kam halt auch dann am nächsten Tag die Polizei zur Befragung und die Gerichtsmedizin und da kam ich mir so geschwind vor wie in irgendeinem Tatort oder so. So unrealistisch alles, also man steht oder ich bin halt so wie neben mir gestanden, so der außenstehende Beobachter, der von außen betrachtet einfach. Wenn die da kamen mit ihren, wie man es halt im Fernsehen kennt, mit ihren Köfferchen und Foto und ja, Gerichtsmedizinerin war es, genau. Und die 2 Polizeibeamtinnen und Beamter und erst Befragung durch die Polizeibeamten, die sind dann raus. Und dann war die Gerichtsmedizinerin mit einer weiblichen Kollegin noch mit da, mit der Fotografin, weil ich musste mich ja dann ausziehen. Die haben mir dann halt alles fotografiert und dokumentiert, die ganzen Verletzungen und ein kleines Stück Kratzer wurde dann damit aufgenommen, einfach weil man es ja brauchte für die Verhandlung und Spurensicherung, um den Tathergang noch mehr zu rekonstruieren wahrscheinlich, weil ja,
Ich kann mir vorstellen, dass auch so eine Befragung von der Polizei und dann hier Rechtsmedizinerin, dass das so ein Tag später ein ganz schöner Kraftakt ist. Also erstmal für den Kopf und auch körperlich.
Körperlich jetzt vielleicht weniger, aber für den Kopf schon, weil bis zu dem Zeitpunkt durfte halt mein Mann noch nicht zu mir, weil Corona war. Und erst auf Intervention der Polizei hin, tatsächlich hat das Katharinenhospital, da war ich, haben sie dann erlaubt, dass er kommt. Was ich jetzt auch nicht ganz verstehe von der Klinik, weil die hatten ja damals die Corona-Teststation im Haus und dann hätte er eigentlich, hätte er getestet werden können und hätte ja theoretisch gleich zu mir kommen können. Und der kam dann halt erst, wo die Polizei dann da war, weil die halt dann erst mal vielleicht gesagt haben, naja, also so geht es auch nicht, lass den Mann zu der Frau. Und ja.
Jetzt haben wir vorhin am Anfang schon von einem, ich glaube, Krankenhausseelsorger gehört. Mhm. Wie war denn da die Betreuung in den ersten Stunden und Tagen?
Die war sehr gut. Mir war es dann beinahe schon zu viel, weil ich irgendwie auch das Gefühl hatte, ich muss ein bisschen, vielleicht für mich so ein bisschen zur Ruhe kommen. Also wie gesagt, ich war noch in der Notaufnahme, gerade aus dem Schockraum wieder da und die haben die letzten Sachen, Wunden genäht. War er da und habe ich schon gesprochen und war auch gut. Und als ich dann auf der Intensiv dann war, kam er dann nochmal. Ich fand es ja total goldig und er hat mir dann auch nochmal Adressen gegeben und Telefonnummern. Tatsächlich auch nochmal von der Krankenhausseelsorge, falls ich nicht schnell einen Therapieplatz oder psychologische Unterstützung bekommen würde, könnte ich auch bei Ihnen nochmal anrufen, so eine Art ja, Krisenintervention, dass ich da halt nochmal eine Möglichkeit hätte, auch wenn ich jetzt nicht mehr Patientin in der Klinik bin, da vorzusprechen.
Das heißt, konnten Sie sich direkt danach dann im Krankenhaus schon wieder an die Tat erinnern oder kam das dann erst so im Gespräch mit dem Psychologen?
Das kam, war gleich, war eigentlich immer präsent. Also die Teile, wie ich vorhin gesagt habe, war so irgendwie so diese ja, Blitzlichter, wo ich jetzt keine bewusste Erinnerung mehr habe, die sind weg und die sind immer noch weg. Das Tatgeschehen an sich, das ist mir schon noch sehr bewusst gleich von, also immer gewesen, ja.
Das heißt, im Krankenhaus hatten Sie erstmal eine sehr gute psychiatrische Betreuung. Mhm. Und wie ist es danach weitergegangen? Also erstmal, wann wurden Sie überhaupt entlassen aus dem Krankenhaus?
Ich durfte nach 2 Tagen heim. Also mal, da war da alles versorgt. Man hat mir angeboten, ich kann auch noch 1 oder 2 Tage länger bleiben. Aber dann habe ich für mich entschieden, solange, wenn kein medizinischer Bedarf ist, die Wunden sind versorgt und mein Hausärztin kann es weiter betreuen, beziehungsweise dann halt musste ich zum Unfallärztin, aber nochmal andere versicherungsrechtliche Geschichte. Genau, war mir dann das lieber natürlich heimzugehen, in der gewohnten Umgebung und bei meinem Mann zu sein und in einem sicheren Ort letztendlich. Genau, und danach war es aber halt schwierig, etwas schwieriger, entsprechend Unterstützung zu bekommen.
Was heißt denn, das war dann schwieriger?
Tatsächlich war es zum einen schwierig, erstmal psychologische Unterstützung zu bekommen. Ich hatte halt das Glück, aufgrund meines beruflichen Kontexts, hatte ich die Möglichkeit mit einem, ich arbeite bei der Rentenversicherung im Reha-Management-Bereich und da konnte ich dann mit einem Psychologen aus einer psychosomatischen Klinik, die die Rentenversicherung hat, konnte ich da Kontakt aufnehmen. Das heißt, weil ich ihn beruflich einfach kannte. Und der hat mir halt mit 5, 6 Videositzungen erstmal weitergeholfen, bis ich dann einen Trauma-Experten gefunden habe, der einen freien Platz hatte und mich dann halt aufgenommen hat. Ja.
Wie lange hat das gedauert, bis Sie da diesen freien Platz bekommen haben?
Das waren dann ungefähr 3, 4 Wochen. 5 Wochen. Also ich habe da auch Glück gehabt. Andere warten da bedeutend länger. Also da hatte ich wirklich aber Glück. Und ich hatte halt diese Überbrückung durch unseren Chefarzt von einer unserer Kliniken. Ja.
Okay, aber so die allererste richtige Kontaktaufnahme, da sind Sie erstmal auf Ablehnung gestoßen,
ja, genau.
So ein bisschen.
Ja, also ich hätte ein akut Gesprächstherapieplatz, praktisch Tagesgespräch, war irgendwie nicht wirklich möglich. Und ich hätte aber in die Klinik als Patientin aufgenommen werden können. Aber so habe ich mich nicht gesehen. Also ich wollte einfach auch nicht in die Klinik. Ich wollte einfach ad hoc sprechen und keine stationäre Aufnahme. Und das war dann schwieriger wohl.
Wie kann man sich das jetzt vorstellen? Also das klingt jetzt so, als wären Sie da wirklich komplett auf sich alleine gestellt gewesen erstmal. Also kam da auch niemand irgendwie von der Polizei und hat Sie vielleicht an die Opferhilfe verwiesen oder?
Also ich hatte dann auch tatsächlich auch von der Polizei die Kontaktdaten vom Weißen Ring bekommen und da habe ich dann auch Kontakt aufgenommen mit der Kollegin und die war total nett und freundlich und wir haben uns da sehr gut ausgetauscht. Sie hat mir dann auch die Adresse gegeben von einer Opferanwältin und hat mir auch Informationen gegeben zum Opferentschädigung, weil ich wusste tatsächlich ja bis dahin auch nicht, dass es sowas gibt wie eine Opferentschädigung, also eine staatliche Entschädigung für das, was einem angetan wurde. Psychologen hat sie mir auch, glaube ich, 2 oder 3 Adressen gegeben. Ich habe da dann auch probiert, Kontakt aufzunehmen, aber es gab keinen Termin einfach.
Und das heißt, wann haben Sie sich dann an den Weißen Ring gewandt?
Relativ zeitnah. Ich meine, das war sogar gleich in der ersten 5, 6, 7 Tage. Ja.
Und war das dann direkt in dem Zusammenhang mit dieser fehlenden psychologischen Betreuung?
Auch. Es war so die Kombination aus, wie geht's jetzt weiter, was passiert jetzt eigentlich dann? Also gerichtstechnisch und polizeitechnisch. Die Frage dann, weil ich ja auch ein Anwalt, ich wollte von Anfang an, war schon in meinem Kopf, ich möchte da gerne eine Nebenklägerrolle machen, also im Prozess als Nebenklägerin auftreten, weil ich ja wissen wollte, was war das für ein Mensch, die Frau. Und nur so konnte ich das ja dann auch so praktisch 1:1 mitbekommen und ich wollte sie auch einfach sehen und vielleicht ihr auch die Chance geben, sich zu entschuldigen zumindest. Ich wollte einfach wissen, was es für ein Mensch ist, um das für mich besser einordnen zu können, die ganze, warum jetzt ich oder wieso hat sie mich als Opfer ausgesucht und um das einfach besser einschätzen zu können. Deswegen war dann auch für mich wichtig, dann auch eine anwaltliche Vertretung. Und also es war so eine Mischung aus allem, warum ich mich an Weißen Ring dann gewendet hatte. Ja.
Über den Opferschutz vom Weißen Ring, da wollen wir jetzt auch noch mal genauer drüber sprechen. Dafür ist Stefan Kulle vom Weißen Ring hier bei Frau Lauer und mir im Studio. Er arbeitet seit über 10 Jahren in der Opferhilfe. Hallo, Herr Kulle.
Guten Tag.
Ja, Herr Kulle hat unser Gespräch mit Frau Lauer gerade auch die ganze Zeit schon begleitet. Wir haben ihn auch deswegen eingeladen, weil das hier natürlich ein sehr sensibles Thema ist und wir nicht wollen, dass Sie sich, Frau Lauer, auch mit unseren Fragen vielleicht unwohl fühlen. Wenn man mit Menschen spricht, die ein Verbrechen, die eine Straftat erlebt und manchmal auch überlebt haben, stolpert man ja auch immer wieder über dieses Wort Retraumatisierung. Herr Kulle, was heißt das genau?
Das heißt, dass nach einer gewissen Zeit immer noch dieses Erlebnis bei den Betroffenen präsent ist, dass Angstzustände auftreten können, wenn ein Trigger irgendwo auftritt, dass Albträume, Schlaflosigkeit, wie gesagt Angstzustände, dass man das Haus nicht mehr verlassen möchte, all die Dinge ja beim Opfer auftreten und es dadurch in seiner Lebensführung doch erheblich beeinträchtigt ist.
Das Wort Trigger hört man ja heutzutage immer wieder, vor allem auf Social Media gibt es ja oft auch sogenannte Triggerwarnungen. Was kann denn so ein Trigger sein? Was versteht man darunter?
Das kann zum Beispiel sein, eine Person, die ähnlich aussieht wie ein Täter. Ein Umstand, der in der Tat eine Rolle gespielt hat. Das sind so Trigger. Uhrzeiten, ich traue mich abends nicht mehr raus, sobald es dunkel ist, weil die Tat bei Dunkelheit geschehen ist. All das sind so Dinge, die das Opfer beeinträchtigen.
Frau Lauer, möchten Sie uns erzählen, ob es bei Ihnen auch solche Triggermomente gab?
Gab es und gibt es auch tatsächlich noch immer, die mich jetzt zwar nicht ganz zurückkatapultieren, aber doch beeinträchtigen. Also gerade die Schlafstörungen, die sind bei mir immer noch da, Albträume zum Teil auch. Ganz am Anfang, nach der Tat, hatte ich furchtbare Angst vor Einbrechern bei uns im Haus, wo wir gewohnt hatten. Mein Mann musste immer 3-mal durchs Haus laufen, ob jetzt auch wirklich unten alle Türen zu sind. Und ich konnte ein Jahr lang tatsächlich nicht mit der U7 fahren. Ich bin jede Straßenbahn gefahren oder auch Bus und Zug, aber ich konnte nicht in diese U7 einsteigen. Das war für mich einfach die Bahn, da ist es passiert. Und wenn was passiert, dann passiert es da wieder. Bis mit mir halt dann der Therapeut, wir sind an Straßenbahn gefahren. 2-mal, 3-mal hin und her, vom Hauptbahnhof bis zu meinem Arbeitsplatz und wieder zurück und immer in der 7 und sind am Löwentor ausgestiegen, wo dann praktisch alles so ab sich abgespielt hatte. Und habe ich gelernt, dass da jetzt nichts passiert.
Und das hat ja auch geholfen, also Sie sind jetzt heute auch mit der Bahn hierher gekommen.
Genau, das hat mir geholfen. Was mich aber auch doch tatsächlich immer noch triggert, ist, wenn ich schnelle Geräusche hinter mir höre, weil die Frau ja von hinten kam. Und wenn irgendwo jemand sich laut unterhält oder laut sich streitet oder schreit, in einem Zusammenhang, den ich nicht gleich erfassen kann. Also sei es vor allem halt, was hinter mir ist. Und ich kann es nicht gleich zuordnen, ist das jetzt scherzhaft, ist das jetzt ernst, ist das böse. Da merke ich so, oh, das ist eine ungute Situation. Oder ich setze mich auch tatsächlich zwischenzeitlich im Zug, wenn gerade sowas ist, dass sich irgendwelche Leute ganz laut und vielleicht ein bisschen aggressiver unterhalten, setze ich mich weg. Also das kann ich nicht leiden. Also ich kriege jetzt keine Schweißausbrüche oder Panikattacken, das Gott sei Dank nicht. Aber ich muss mich rausnehmen aus der Situation dann.
Wir haben jetzt schon gehört, warum Frau Lauer sich an den Weißen Ring gewandt hat. Was sind denn noch andere Punkte, mit denen man sich an sie wenden könnte?
Ja, also der Weiße Ring kümmert sich um Opfer von Straftaten. Alles, was im Strafgesetzbuch als Straftat definiert ist, damit kann man sich an uns wenden und bekommt dann Hilfe, Informationen von uns, immer auch abhängig von der Art der Straftat. Denn die Möglichkeiten, die ein Opfer hinterher hat, hängen auch von der Schwere der Straftat ab.
Und wie genau hilft dann der Weiße Ring? Was sind da so die Optionen?
Zunächst führen wir mit dem Opfer ein Gespräch, um überhaupt zu sehen, was braucht es denn in der aktuellen Lebenssituation. Es kriegt von uns Begleitung. Wir begleiten das Opfer, wenn es das möchte, zur Polizei, zur Vernehmung. Wir besorgen einen Anwalt bei entsprechenden Taten. Wir stellen mit dem Opfer Anträge. Wir stellen Kontakte zu anderen Hilfsorganisationen her, was wir selber nicht abdecken können. All das und das Opfer entscheidet, welche Angebote es annehmen möchte.
Sie erwähnen gerade schon die Anträge und bei Frau Lauer, Ihnen ist es auch schon so durchgeklungen, dass man, wenn man sowas erlebt hat, dann erstmal mit so einer Bürokratiewust konfrontiert wird.
Genau. Den Antrag habe ich dann tatsächlich, da hatte ich noch nicht die Anwältin an meiner Seite. Und weil, ich weiß gar nicht mehr, von welcher Seite das kam, es ist wichtig, dass du den Antrag rechtzeitig stellst, damit die Frist nicht vergeht. Und je eher man den stellt, umso eher bekommt man dann ja auch Leistungen, weil zum Beispiel die Krankenversicherung ist ja dann raus. Die ist dann nicht mehr zuständig für die Leistungen, die zu zahlen sind, die aufgrund der Tat entstanden sind, also sei es körperlich oder psychisch. Da sind die ganz schnell dann raus, privat eben, weil ich ja privat versichert bin. Und man bekommt dann ja die Leistungen ersetzt dann praktisch von dem nach dem Opferentschädigungsgesetz. Deswegen war es halt wichtig, den Antrag so schnell als möglich, hat man mir gesagt, zu stellen, habe ich gemacht. Innerhalb des ersten Monats, im März ist die Tat gewesen, im April hatte ich, glaube dann den Antrag gestellt. Ja, dann war der Antrag gestellt und dann habe ich gewartet.
Wie lange?
Ich bin dazwischen, also anderthalb Jahre in meiner alten Heimat, wo ich gewohnt habe. Und ich bin dann ja umgezogen nach Bayern. Und dann habe ich nochmal, weil dann eine Abgabe war, also dann ist nicht mehr, jetzt für mich war es Landratsamt Ludwigsburg zuständig. Das war dann natürlich nicht mehr zuständig durch den Verzug nach Bayern. Dann ging es nach Bayern und dann hat es nochmal ein Dreivierteljahr gedauert. Also ich habe beinahe zwei Jahre gewartet, bis ich einen Bescheid hatte. Im März ist die Tat passiert und ich habe im Dezember wieder gearbeitet. Und in diesem Zeitraum war ich ja krankgeschrieben und habe ja meine Bezüge als Beamtin weiterbekommen, Gott sei Dank. Kann ich da nur sagen, ich will nicht wissen, wie es anderen Menschen geht, die halt nicht das Glück hatten, Beamte zu sein, die angestellt sind. Da ist es sicherlich ungleich schwieriger mit der finanziellen Unterstützung letztendlich. Also das heißt, ich hatte keine finanziellen Einbußen. Bei mir war das in Ordnung dann, aber man fragt sich dann halt schon, warum alles so lange dauert.
Wenn ich jetzt so einen Antrag als Betroffener stelle, mit was für Leistung kann ich denn da überhaupt rechnen?
Also es ist schon erforderlich, diesen Antrag zu stellen, damit Sie in eine Traumaambulanz aufgenommen werden können, weil die Traumaambulanz rechnet nicht mit der Krankenkasse ab, wo Sie versichert sind, sondern mit dem Versorgungsamt.
Und die Traumaambulanz ist dann sozusagen der Ersatz, in Anführungszeichen, wenn ich jetzt eben nicht direkt psychologische Betreuung bekomme, so wie es dann bei Frau Lauer war.
Ja, also gedacht ist die Traumaambulanz in der Akutphase, das Opfer zu stabilisieren, damit es sich dann einen niedergelassenen Therapeuten suchen kann. Und wir wissen, Frau Lauer hat es ja auch gesagt, die Suche ist nicht einfach. Das dauert, ja, leider Gottes oft bis 6 Monate oder auch länger, bis Sie einen niedergelassenen Therapeuten haben, der Sie aufnehmen kann.
Kann der Weiße Ring da auch anderweitig unterstützen? Also wir haben ja gehört, Frau Lauer hat da Adressen bekommen oder es gibt ja diese Traumaambulanz, aber mehr kann dann wahrscheinlich auch die Opferhilfe nicht machen.
Doch, wir können auch mehr machen. Die Frau Lauer war ja jetzt in einer relativ guten Situation, was die finanzielle Seite anbetrifft, hat sie ausgeführt. Wenn ein Opfer durch die Tat in eine finanzielle Notlage kommt, können wir hier auch Hilfe leisten. Diese Hilfe beantragen wir von unserer Außenstelle, wo das Opfer betreut wird, dann bei unserer Bundesgeschäftsstelle und die entscheidet, ob und wie viel Unterstützung das Opfer finanzieller Art bekommen kann.
Das war jetzt in Ihrem Fall nicht nötig, dafür natürlich die psychologische Betreuung. Wie lange waren Sie denn dann in Therapie?
Tatsächlich bis letztes Jahr im Sommer.
Das heißt, Sie waren dann auch noch in Therapie, als dann der Gerichtsprozess gestartet hat.
Genau.
Aber Sie haben ja schon gesagt, es war Ihnen von Anfang an wichtig, die Täterin nochmal zu sehen. Ja. Also hatten Sie da trotzdem dann auch Angst davor, ihr dann gegenüber zu sitzen?
Nein, hatte ich keine Angst. Angst nicht. Ich war eher gespannt, was ist das für ein Mensch? Also was hat die angetrieben? Warum? Weil, wie gesagt, mir war es ja irgendwie gleich klar, die ist krank, die Frau. Aber dennoch will man ja wissen, was sind die Hintergründe, was sind die Umstände, was war und was ich dann im Prozess, was man dann, was praktisch dann die Gutachterin, die Frau dann begutachtet hat, wo es darum ging, um ihre Schuldfähigkeit festzustellen, was die dann alles erzählt hat über den Menschen, der Täterin, war ich eigentlich ziemlich erschrocken, dass da niemand vorher eingegriffen hat, um irgendwas letztendlich für die Frau zu tun. Und das fand ich nicht gut, dass da niemand sich bemüßigt gefühlt hat, beziehungsweise wohl keine Möglichkeiten bestanden, da irgendwas zu tun, um ihr, die sich ja auch selbst gefährdet hat oder selbst ja verletzt hat, da irgendwie was entgegenzusetzen. Ja.
Genau, diese Frau ist vorher schon aufgefallen und wollte, soweit ich mich da richtig erinnere, korrigieren Sie mich gerne, aber die wollte an diesem Tag mit der Stadtbahn eigentlich zu der Mutter fahren. So, das war die Eingebung, die sie erhalten hatte. Und dann in der Bahn ist sie aber auf sie getroffen. Und vorher war diese Frau aber schon immer wieder auffällig. Und ihre Enttäuschung oder Verwunderung rührt quasi daher, dass sie sagen, warum wurde da im Vorfeld nicht mehr getan, um diese oder konnte da nicht mehr getan werden, um diese Tat zu verhindern?
Genau, das ist der Punkt, weil die war ja hochgradig schizophren. Also wie Sie gesagt haben, die war ja unterwegs, um ihre Mutter umzubringen. Und Gott meinte danach, sie soll ein größeres Opfer bringen und jemand Fremdes umbringen. Und da davor war sie ja schon einfach auffällig. Polizei war immer wieder da, sie fühlte sich beobachtet und irgendwelche Teufel wollten ihr irgendwelche Kinder machen. Oder sie war dann der Engel Gottes, 2000 Jahre alt oder was sie damals im Prozess gesagt hatte. Und hatte sich immer wieder selber eingewiesen in Kliniken, also in die Psychiatrie. Hat dann wohl auch Medikamente genommen. Aber dann hat sie sich aber das selber entlassen, weil das halt ja, natürlich kann ich ja machen als freier Mensch, das zu entscheiden, solange ich nicht irgendwie entmündigt bin oder unter Betreuung gestellt bin. Also ich bin im März angegriffen worden und im Oktober des vorherigen Jahres hatte sie sich ja aus dem vierten Stock gestürzt, in der Absicht, sich wohl umzubringen, weil ihr das auch irgendwelche Stimmen befohlen haben. War schwer verletzt, also hatte wohl auch Glück, dass sie überlebt hatte. Und auch da sind ja Psychologen bei ihr gewesen, beziehungsweise ich meine, da war sogar so psychologisches Konzil lief da wohl in der Klinik, wenn ich das jetzt noch recht im Kopf habe, was im Prozess erzählt wurde von der Gutachterin. Und nicht mal da hat man dann irgendwas gemacht. Also ich weiß nicht, es gibt, vielleicht hätte es Möglichkeiten gegeben im Gesetz, zumindest eine Betreuung an die Seite zu stellen oder sie irgendwie. Also für mich war es halt so, es muss immer irgendwas ganz Schlimmes, es muss einfach was Schlimmes passieren, ehe dann vielleicht irgendwas passiert mit demjenigen, der dann die Tat ausgeführt hat. Und bei ihr war es halt so, jetzt ist sie im Maßregelvollzug, also nicht im Gefängnis, Maßregelvollzug. Und ja, jetzt ist sie auch erstmal weg und vielleicht kann sie therapiert werden und vielleicht halt auch nicht. Aber es muss halt was erst passieren und das fand ich ja in dem Moment halt einfach schlimm. Ja.
Haben Sie da so ein Gefühl von, das ist nicht fair mir gegenüber, also dass ich quasi das erst durchleben musste und da angegriffen werden musste, dass diese Frau jetzt da erstmal niemandem mehr etwas antun kann?
ja, ich habe mich da schon gefragt, ja toll, jetzt muss halt jemand das Opfer sein, dass sie dann vielleicht auch in ihrer Krankheit behandelt werden kann, richtig, theoretisch. Aber ja, ich habe mich schon gefragt, warum muss jetzt das halt passieren? Warum muss ich jetzt da Opfer werden? Und es ist aber vorher nichts passiert. Und ich hatte das ja auch in der Gerichtsverhandlung gesagt dann. Ich durfte ja dann auch als Nebenklägerin ja was sagen. Und da fand ich die Antwort vom Richter, den ich ansonsten sehr, sehr gut fand, aber die Antwort, die er mir da gegeben hatte, die fand ich halt nicht so toll. Also ich fand sie schon sehr gut, die Antwort, und ist auch richtig so alles, aber mir hat sie insoweit jetzt nicht weiter geholfen, dass er mir einen praktischen Vortrag gehalten hat über unseren Rechtsstaat, und das ist auch gut so, dass er so ist, wie er ist, unser Rechtsstaat, aber das hat mir als Opfer in dem Moment nicht wirklich weitergeholfen, wenn er dann sagt, dann muss halt ein Rechtsstaat auch aushalten können, wenn halt ein Opfer da ist. Da war ich das Opfer, und dann denke ich mir halt, naja, okay, ich habe das jetzt für den Rechtsstaat ausgehalten, aber dann unterstützt mich auch mit der Opferentschädigung. Ihr, also der Staat an sich, tritt dann auch für mich ein und lass mich dann nicht 2 Jahre drauf warten und anerkennen für 5 Monate eine Schädigung und danach bekomme keine Rentenzahlung oder Entschädigungszahlung. Da habe ich eine Einmalzahlung bekommen für den Zeitraum, wo ich krankgeschrieben war. Und das ist halt für mich so der Moment, okay, hätte mir da einfach eine mehr Unterstützung gewünscht, und die habe ich halt nicht bekommen, wie ich es gedacht habe.
Ja. Und ich glaube, damit sind wir bei der Quintessenz auch angekommen, oder? Also was sollte denn dringend konkret verbessert werden, wenn wir über staatliche Unterstützung sprechen?
Also ganz dringend sollte verbessert werden, dass die Anträge nicht so eine ewig lange Bearbeitungsdauer haben, meiner Meinung nach, dass die solche Fälle einfach dann im Bearbeitungszyklus vorgezogen werden, weil es geht da um Menschen und um Opfer. Wie gesagt, ich habe halt das Glück gehabt, dass ich finanziell keine Probleme und Einschränkungen hatte, aber es gibt sicherlich so viele Menschen und Opfer, die halt eine finanzielle Notlage vielleicht kommen, die aus der Krankenkasse ausgesteuert werden, keine Ahnung, die lässt man da allein. Dann sollte man dringend sein Begutachtungssystem überdenken, weil ich war ja auch bei der Begutachtung, und wie das abgelaufen ist, der Psychologe hat mich 15 Minuten gesehen, ich weiß nicht, oder 20, ich weiß nicht, was er sich da für ein Bild machen will von mir. Die Ärztin, die mich körperlich untersucht hat, die hat, war auch nicht wirklich empathisch, und hat mich mindestens 10-mal den Tatablauf erzählen lassen, wie das jetzt war, wo ich von der Bank auf den Boden gerutscht bin, weil im Krankenhausbericht stand, ich hatte eine Gehirnerschütterung, wo die herkam. Ja, das weiß ich nicht. Und dann hat es mich 5-mal gefragt, 6-mal, 7-mal. Und dann sage ich irgendwann, naja, ich kann es Ihnen nur sagen, ich werde es Ihnen jetzt auch nicht nochmal erklären. Und ich glaube, die begutachtenden Menschen haben vielleicht nicht auf dem Schirm, dass ja da jemand steht, der was ganz Schlimmes erfahren hat. Und der eine kann es gut verarbeiten oder hat es relativ gut verarbeitet und der andere halt nicht. Und wir hatten vorhin ja das Stichwort die Retraumatisierung. Und ich glaube, wenn ich so unsensibel und unempathisch vorgehe in meiner Begutachtung, wo ich feststelle, ob jetzt jemand aufgrund eines Tathergangs geschädigt ist oder nicht, und denjenigen dann in so eine Retraumatisierung schicke wieder, oder bringen, weil er einfach 10-mal erzählen muss, die gleiche Situation, das ist nicht gut. Das wäre aus meiner Sicht dringend zu verbessern. Und wenn es irgendwie einen Kurs geben würde, Seminar, wie begutachte ich Opfer, keine Ahnung, einfach irgendwas, da noch Verbesserungen wäre da schon nötig.
Aber war das bei der Polizei dann nicht auch so? Weil das kennt man ja auch, dass man da eben immer wieder gefragt wird, wie denn jetzt der Tatablauf war.
Also die müssen ja fragen, letztendlich um den zeitlichen Ablauf und auch den Ablauf der Tat so gut wie möglich rekonstruieren zu können. Die sind ja darauf angewiesen. Aber die mich jetzt befragt haben, beide, also die Beamtin und der Beamte, die waren einfach so empathisch. Die haben irgendwie meine Schwingungen vielleicht auch aufnehmen können oder haben sie aufgenommen und wussten damit umzugehen, weil sie vielleicht auch geschult sind, keine Ahnung. Aber da war einfach, das war für mich bei Weitem nicht so schlimm, wie jetzt nach 1,5 Jahren nach der Tat da hinzukommen zu praktisch 2 Menschen, die überhaupt vielleicht gar nicht die Akte richtig gelesen hatten und ihr Standardprogramm runtergezogen haben.
Ich meine, man würde ja hoffen, absolut, dass auch diese Menschen bei so einer Begutachtung geschult sind. Und Herr Kulle, ich will da gerade noch mal anschließen, wenn Sie jetzt die Dinge hören, die Frau Lauer uns erzählt hat, wenn wir darüber reden, was müsste sich dringend verbessern bei staatlicher Unterstützung für Betroffene, was sagen Sie denn da als Vertreter des Weißen Rings?
Was mir ganz wichtig wäre, die Opfer wissen in der Regel nicht, welche Möglichkeiten sie haben. Frau Lauer hatte eine Opferanwältin, die wurde sie wahrscheinlich von uns aufmerksam gemacht. Sie wollte sich ja auch anwaltlich vertreten lassen. Ich denke, es müsste so sein, dass in den Fällen, wo der Täter automatisch einen Anwalt bekommt, falls er sich keinen leisten kann, muss auch das Opfer einen Anwalt angeboten bekommen. Das wissen die Opfer oft gar nicht, dass ihnen da ein Anwalt zusteht, dass der bei bestimmten Straftaten beigeordnet werden kann. Das heißt, die Staatskasse zahlt den Opferanwalt. Das müsste aktiv dem Opfer angeboten werden. Bei den entsprechenden Taten, wie sie auch die Frau Lauer erlebt hat, da müsste von staatlicher Seite automatisch dieser Hinweis auf das Opferentschädigungsgesetz kommen, automatisch der Hinweis auf die Landesstiftung Opferschutz. All das passiert nicht, sondern nur, wenn sich das Opfer an eine Hilfsorganisation wendet.
Was mir so durch den Kopf gegangen ist, tatsächlich so eine Art Lotsenstelle. Also, dass die automatisch die Polizei, irgendjemand kommt als Opfer hin oder wird als Opfer praktisch vernommen von der Polizei, dass die Polizei gleich dann eine Adresse gibt oder einen Ansprechpartner, Ansprechpartnerin von einer Art Lotsenstelle, die dann die Menschen, die Opfer durch dieses ganze Gewirr durchführt, letztendlich ein bisschen auch an die Hand nimmt. Selbst ja ich als Diplom-Verwaltungswirtin bin zum Teil einfach an meine Grenzen gestoßen, einfach obwohl ich ein Verwaltungsmensch bin. Und da fände ich es toll, gerade ja, so eine Art Lotsenstelle, die, wo automatisch, wenn ich eine Anzeige mache als Opfer oder aufgrund der Polizei ermittelt, dass man darauf hingewiesen wird, welche Möglichkeiten hast du oder eine Anlaufstelle, die dich dann an die Hand nimmt und durch das gesamte Verfahren durchführt, aber auch dich unterstützt bei Antragstellungen oder welche Hilfsmöglichkeiten gibt es überhaupt? Ja.
Das, was Frau Lauer sagt, gibt es, sage ich mal, in abgeschwächter Form. Die Polizei hat eine Broschüre, die sie dem Opfer aushändigen soll. Da sind die Hilfsorganisationen aufgeführt. Die kommen in der Broschüre aber ganz weit hinten. Und vorne kommt zunächst mal erklärt, wie läuft das Verfahren ab und so weiter. Das sind wichtige Dinge, ganz klar. Aber da würde ich mir auch manches Mal, die einen Polizisten machen es, die anderen nicht, wünschen, dass die sich noch 5 Minuten Zeit nehmen und auf diese Hilfsorganisationen, eine davon ist der Weiße Ring, darauf hinweisen und sagen, gehen Sie da drauf zu, melden Sie sich dort, die helfen Ihnen weiter. Es gibt auch die Möglichkeit, dass die Polizei direkt die Daten des Opfers übermittelt nach der Tat, wenn das Opfer einwilligt. Datenschutzerklärung, Einwilligung muss vorliegen. Aber stellen Sie sich vor, was alles auf das Opfer zukommt in dieser kurzen Zeit und der Nachtatphase. Da erlebe ich es als Opferhelfer eben auch ganz oft, selbst wenn ich mir 2 Stunden Zeit nehme, mit dem Opfer zu sprechen, dass ich wenige Tage danach einen Ruf kriege und es heißt, Herr Kulle, wie war denn das? Was hatten Sie da gesagt?
Genau, kann ich bestätigen. Das ist, man hat so viele andere Gedanken, aber ja.
Frau Lauer, wir haben gehört, Sie wollten unbedingt als Nebenklägerin beim Prozess dabei sein. Mhm. Hat sich das erfüllt, was Sie erhofft hatten?
Jein. Also es hat sich erfüllt, dass ich einfach erfahren habe, was das die Frau, welche Krankheit sie hat, was für ein armer Mensch sie eigentlich ist. Das hat es wiederum mir leichter gemacht, mit der ganzen Tat umzugehen, weil ich ja einfach weiß, sie ist krank. Und der Täter war jetzt kein Junkie oder kein Betrunkener oder keiner, dem meine Nase nicht gefallen hat, sondern einfach, weil die Frau krank war, hat mir schon als Opfer in der Bewältigung geholfen. Also das meine ich für mich sagen zu können. Was sich nicht erfüllt hat, die war völlig, eigentlich hatte ich mir schon ein bisschen erwartet, dass sie mich zumindest mal anguckt oder einfach sagt, es tut mir leid, irgendwas in die Richtung. Aber die war noch so in ihrer eigenen Welt drin, die hat es, glaube ich, gar nicht realisiert, was da im Prozess passiert ist und hat ja alles auch nur auf sich projiziert. Also wie arm sie dran ist, wie arm sie jetzt da in der Psychiatrie dran ist, welche Medikamente sie nehmen muss und welche Auswirkungen diese auf sie haben. Also die ist völlig in ihrer eigenen Welt gewesen. Deswegen konnte die sich natürlich nicht bei mir entschuldigen, weil sie sich ja keiner Schuld bewusst war in dem Moment. Also schuldunfähig, ja schon, absolut. Deswegen jein, also ich habe erfahren, was sie für ein Mensch ist, was die Hintergründe so ein bisschen waren und dass sie einfach wirklich, wirklich krank ist. Und halt das Nein, ich hätte mir schon gerne zumindest ein leises, es tut mir leid, erwartet, aber das kam halt nicht. Aber ja, damit kann ich jetzt auch leben.
Ich kann mich noch erinnern, als ich da im Publikum saß bei dem Prozess, als das Gericht reinkam und das Urteil verkündet hat und erklärt hat, wie dieser Frau jetzt geholfen werden soll, drücken wir es mal so aus, dass die Frau auch dem Richter gar nicht zugehört hat, also dem Vorsitzenden. Die wollte das gar nicht hören, was der erklärt hat. Die hat ihm ständig reingeredet, nicht nur geredet, sondern richtig gerufen. Und das habe ich in einem Gerichtssaal auch noch nicht erlebt, muss ich sagen, dass der Richter dann auch gesagt hat, nee, jetzt rede ich. Mhm. Und dann einfach über sie drüber gesprochen hat, weil die wirklich so wenig mitbekommen hat und sich auch nicht helfen lassen wollte. Also ich kann mich noch gut erinnern, dass der Richter gesagt hat, wir wollen Ihnen hier helfen, aber Sie müssen sich auch helfen lassen wollen.
Genau, das habe ich auch noch in Erinnerung. Ja, dass sie da so, ja, wie gesagt, in ihrer ganz eigenen Welt war und sie hat ja wohl auch in der Psychiatrie, sie wollte ja die Medikamente nicht nehmen. Auch da kann ja niemand zwingen, die zu nehmen. Und da sagte ja dann der Richter ja auch noch, wenn sie sich helfen lässt, kann man ja dann vielleicht vermutlich irgendwann mal therapieren und dann darf sie auch vielleicht irgendwann mal wieder raus. Und solange sie sich nicht helfen lässt, muss sie halt in der Psychiatrie bleiben.
Man konnte schon so ein bisschen raushören, dass ihr Mann für sie auch eine wichtige Stütze war. Wie war denn das Ganze für den?
Ja, stimmt. Mein Mann war mir eine sehr wichtige Stütze. Na, für den war das auch am Anfang ja ganz, ganz, ganz unglaublich. Letztendlich am helllichten Tag meine Frau in der Stadtbahn angegriffen und mein Mann ist jemand, der halt nicht so viel über seine Gefühle redet, aber ich glaube, er hat auch schon sehr erstmal zu knabbern gehabt und ihm war dann das Wichtigste, dass es mir dann halt einfach gut geht, weil ich ja das Opfer an sich ja war und das hat er mir auch immer also gezeigt und einfach deswegen auch die Hilfestellung immer, er war halt einfach immer da und wenn ich halt weinen musste, dann war er da und wenn ich drüber reden wollte, war er da und wenn ich es ihm 10. Mal nochmal erzählt habe, war er auch für mich da. Und das hat mir auch sehr, sehr geholfen und hilft mir auch immer noch, also so mein Fels in der Brandung.
Was hat Ihnen denn sonst geholfen, wieder so einigermaßen in Ihren Alltag und in Ihr Leben zurückzufinden?
Meine Freunde, meine Familie, vor allem meine zwei Schwestern mit den Nichten und Neffen. Und das war dann irgendwie dann, ja, das war einfach dann gleich das Leben wieder, das normale Leben. Einfach so, ganz viele Menschen haben an mich gedacht, auch weniger das Fragen, wie geht's dir und wie war das für dich, sondern einfach, dass die gesagt haben, ja, wenn du reden willst, wir sind da oder wir hören dir zu oder wenn du nicht drüber reden willst, sind wir trotzdem da. Also einfach dieses, dass ich das Gefühl hatte, da ist jemand, ich kann, wenn ich mag, aber ich muss nicht. Und nicht diese Neugierde, oh mein Gott, wie war das? Wie war das dann in der Bahn? Und wie war das dann mit der Polizei oder im Gericht? Einfach, dass ich wusste, da ist jemand und jemand ist da. Und wenn ich mag, kann ich kommen und reden. Ja.
Wie hat sich denn Ihr Leben und vielleicht auch Ihre Wahrnehmung nach dieser Tat verändert? Auch vielleicht heute, so aus der heutigen Sicht?
Also das Leben insoweit, man hat nur eins. Wenn man sich einen Wunsch erfüllen kann, dann soll man sich auch erfüllen, weil das Leben ist halt einfach endlich und es kann von heute auf morgen zu Ende sein. Also ich habe eigentlich viel Positives rausgenommen oder auch unseren Umzug in eine andere Region hätten wir nicht gemacht, wenn die Tat nicht passiert wäre. Also letztendlich, das ist so schlimm, wie alles war, aber ich konnte für mich auch dann Positives rausziehen und tatsächlich halt vor allem der Gedanke, ich habe ja nur das eine Leben. Also jetzt nicht, dass ich jetzt irgendwie in Luxus verfalle und mir, was weiß ich, ein Ferrari gekauft hätte oder so. Einfach die kleinen Dinge, die kleinen Wünsche, die man sich erfüllen kann. Ja, nicht lange drum rumreden, sondern halt einfach mal machen und probieren oder einfach, es ist, kann ganz schnell zu Ende sein. Und deswegen muss man, soweit man es kann, auch ja, alles positiv mitnehmen.
Vielen Dank, Frau Lauer, dass Sie heute mit uns gesprochen haben. Und auch danke an Sie, Herr Kulle, dass Sie da waren und wir mit Ihnen nochmal über den Opferschutz sprechen konnten.
Danke, bitte, dass gerne. Ich da sein durfte.
Das war jetzt mal eine etwas andere Podcast-Folge von uns. Gebt uns gerne Rückmeldungen, vielleicht auf Instagram, da heißen wir @kriminalpodcast, wie ihr die Folge fandet. Vielleicht kanntet ihr die Studie vom Weißen Ring ja sogar. Und schreibt uns dann einfach gerne, wie ihr das fandet, dass wir da mal ein bisschen näher drauf geschaut haben, eben auf diese Perspektive von einer Betroffenen.
Und sind wir ehrlich, das ist eine super wichtige Perspektive, um da auch immer wieder drauf zu schauen. In 2 Wochen sind wir zurück, dann mit einer neuen Folge. Bis dahin.
Tschüss. Macht's gut.
5 Minuten vor dem Tod. Der Das Ding Kriminalpodcast. Gibt's in der ARD Audiothek, der Das Ding App und überall, wo es Podcasts gibt. Und wem das nicht reicht? Noch mehr Content findet ihr auf Instagram unter Kriminalpodcast.